ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Schatten der Vergangenheit. Der Regen trommelt gegen die Fensterscheiben, als ich die enge Treppe eines Altbaus in Berlin-Friedrichshain hinaufsteige. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und heute führt mich mein Weg in eine Wohnung voller Geschichte und zu einem Mann, dessen Leben von ihr eingeholt wurde. Die Tür zur Wohnung im dritten Stock steht offen. Uniformierte Kollegen und Mitarbeiter der Spurensicherung bewegen sich leise durch die Räume. Der Geruch von altem Papier und Bonawachs hängt in der Luft, vermischt mit dem unverkennbaren Hauch des Todes. Im Schlafzimmer liegt Dr. Lukas Hoffmann, 72, ein renommierter Historiker und Autor mehrerer Standardwerke zur DDR-Geschichte. Er wurde im Schlaf mit einem Kissen erstickt. Ein stiller, fast intimer Tod für einen Mann, der sein Leben der Aufarbeitung einer lauten, konfliktreichen Vergangenheit gewidmet hatte. Die Wohnung ist ein Archiv der deutschen Teilung, vollgestopft mit Büchern, Aktenordnern und Dokumenten. Jede Wand ist mit Bücherregalen bedeckt. Selbst im Flur stapeln sich Kartons mit Unterlagen. Hoffmanns Arbeitszimmer wurde systematisch durchsucht. Schubladen stehen offen, Papiere liegen auf dem Boden verstreut, sein Computer ist eingeschaltet.
Seltsamer Einbruch,
bemerkt mein Kollege.
Laptop, Fernseher, sogar die teure Uhr des Opfers, alles noch da.
Ich nicke.
Der Täter suchte nach etwas Bestimmtem.
Auf Hoffmanns Schreibtisch liegt das unvollendete Manuskript seines neuesten Buches mit dem Arbeitstitel »Verratene Ideale«, die Wahrheit über Spitzel und Informanten. Daneben ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen und eine Liste mit Namen und Daten. Die Nachbarin, Frau Lehmann, eine ältere Dame mit wachsamen Augen hinter dicken Brillengläsern, hat die Polizei gerufen, nachdem sie die Zeitung vor Hoffmanns Tür bemerkte und auf ihr Klingeln keine Antwort kam.
Er bekam seltsame Anrufe in letzter Zeit,
erzählt sie mir im Treppenhaus.
Manchmal mitten in der Nacht, einmal hörte ich ihn schreien. Sie können mich nicht zum Schweigen bringen, die Wahrheit muss ans Licht. Das war letzte Woche.
Ich betrachte die Wohnungstür. Keine Einbruchsspuren. Der Täter hatte einen Schlüssel oder wurde eingelassen.
Hatte Dr. Hoffmann Besuch in den letzten Tagen?
Frage ich.
Seine Tochter war hier, vorgestern. Und ein älterer Herr, sehr distinguiert, mit Brille und grauem Bart. Sie stritten.
Ein erster Verdacht keimt in mir auf. Dies war kein gewöhnlicher Raubmord. Hier ging es um etwas Persönlicheres. Um Geheimnisse vielleicht, die jemand lieber im Dunkeln gelassen hätte. Anna Hoffmann, die Tochter des Opfers, trifft am frühen Nachmittag in der Wohnung ein. Eine selbstbewusste Frau. Anfang 30, mit scharfen Gesichtszügen und dem analytischen Blick einer Journalistin. Sie wirkt erschüttert, aber nicht überrascht vom Tod ihres Vaters. Er lebte in der Vergangenheit, erklärt sie, während sie durch die vollgestopften Räume geht. Manchmal dachte ich, er hat den Mauerfall nie wirklich erlebt. Für ihn war die DDR nie zu Ende.
Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater?
Frage ich. Sie lacht bitter. Definieren Sie gut. Er war besessen von seiner Arbeit. Die Familie kam immer an zweiter Stelle. Nach der Scheidung von meiner Mutter lebte er nur noch für seine Forschung, für seine Mission, wie er es nannte.
Welche Mission?
Die Wahrheit über die DDR ans Licht zu bringen. Die Mechanismen der Unterdrückung zu entlarven. Er sah sich als eine Art historischer Detektiv. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdecke ich hinter einem Bücherregal einen versteckten Safe. Anna ist überrascht. Sie wusste nichts von seiner Existenz. Mit Hilfe eines Spezialisten wird er geöffnet. Darin befinden sich originale Stasi-Akten. Material, das eigentlich in staatlichen Archiven liegen sollte. Einige Seiten wurden offensichtlich entfernt. Das ist seltsam, murmelt Anna. Warum sollte er solche Dokumente hier aufbewahren? Eine gute Frage. Und eine, die weitere aufwirft. Professor Werner Schmidt empfängt mich in seinem eleganten Büro an der Humboldt-Universität. Ein hochgewachsener Mann, Anfang 70, mit silbergrauem Haar und der selbstbewussten Ausstrahlung akademischer Autorität. Als ehemaliger Kollege und akademischer Rivale Hoffmanns könnte er wertvolle Einblicke bieten. Lukas war brillant, aber besessen, erklärt er, während er mir einen Kaffee anbietet. Er konnte nie loslassen, nie vergeben. Für ihn war die Aufarbeitung der DDR-Geschichte ein persönlicher Kreuzzug.
Woran arbeitete er zuletzt?
Frage ich. Schmidt zögert kurz. An einer Art Enthüllungsbuch, soweit ich weiß. Er sprach von Wahrheiten, die endlich ans Licht müssen. Typisch Lukas. Immer das Gefühl, er allein kenne die wahre Geschichte.
Hatten Sie Streit mit ihm?
Ein kurzes Flackern in seinen Augen. Wir hatten unterschiedliche Ansichten über die historische Methodik. Lukas neigte zum Sensationalismus, ich bevorzuge einen nüchterneren Ansatz. Die Nachbarin hatte von einem Streit gesprochen, Schmidt erwähnt ihn nicht. Karin Weber, Hoffmanns langjährige Sekretärin, treffe ich in einem Café nahe seiner Wohnung. Eine zurückhaltende Frau, Ende 60, mit nervösen Händen und einem wachsamen Blick. Er arbeitete wie besessen an diesem neuen Buch, erzählt sie, Tag und Nacht. Und dann kamen die Drohungen.
Welche Art von Drohungen?
Anonyme Anrufe. Einmal ein Brief ohne Absender. Manche Geschichten sollten unerzählt bleiben. Er lachte darüber, aber ich sah, dass er beunruhigt war.
Worum ging es in dem Buch genau?
Sie senkt die Stimme. Um Informanten. Menschen, die für die Stasi arbeiteten und nach der Wende unerkannt blieben. Er sagte, es würde die Geschichtsbücher umschreiben. Ein gefährliches Thema in einer Stadt, in der die Vergangenheit nie wirklich vergangen ist. Ein entscheidender Durchbruch kommt, als ich in den Stasi-Unterlagenbehörden recherchiere und eine schockierende Entdeckung mache. Lukas Hoffmann selbst war als inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi tätig, Deckname Historiker. Seine Berichte führten zur Verhaftung mehrerer Regimekritiker in den 80er Jahren, darunter Studenten und Kollegen. Diese Enthüllung wirft ein völlig neues Licht auf den Fall. Hoffmanns neues Buch sollte offenbar seine eigene Vergangenheit reinwaschen oder zumindest in einen größeren Kontext stellen. Die Liste der potenziellen Täter erweitert sich plötzlich um die Opfer seiner Spitzeltätigkeit. Anna Hoffmann ist erschüttert, als ich sie mit dieser Information konfrontiere. Wir sitzen in einem ruhigen Café und ich sehe, wie die Farbe aus ihrem Gesicht weicht. Das kann nicht sein, sagt sie ungläubig. Mein Vater hat sein Leben der Aufklärung gewidmet. Er hasste das Regime. Sie bricht ab, als ihr klar wird, dass sie ihren Vater vielleicht nie wirklich kannte.
Menschen sind kompliziert,
sage ich sanft.
Besonders in komplizierten Zeiten.
Was bedeutet das für den Mordfall? Srenje, fragt sie schließlich. Es bedeutet, dass wir in eine andere Richtung schauen müssen. Nicht nur nach vorn, in die Zukunft, die ihr Vater mit seinem Buch beeinflussen wollte, sondern auch zurück, in die Vergangenheit, die er vielleicht zu verbergen versuchte. Ich beginne, die Menschen aufzuspüren, die durch Hoffmanns Berichte ins Gefängnis kamen. Einer von ihnen ist Michael Krause, dessen Vater nach einer Denunziation verhaftet wurde und später im Gefängnis Selbstmord beging. Krause, heute ein verbitterter Mann, Mitte 50, mit harten Gesichtszügen und rastlosen Händen, empfängt mich in seiner bescheidenen Wohnung in Berlin-Marzahn. Natürlich kenne ich Hoffmann, sagt er mit kaum verhohlener Wut. Der große Historiker, der moralische Zeigefinger der Nation. Wissen Sie, was das Schlimmste war? Nicht die Verhaftung meines Vaters, nicht einmal sein Tod, sondern dass Hoffmann nach der Wende als Experte, als Aufklärer gefeiert wurde. Haben Sie ihn konfrontiert? Srenje, frage ich. Mehrmals. Er leugnete alles. Sagte, ich sei verwirrt, traumatisiert. Ich habe jahrelang versucht, die Wahrheit über ihn ans Licht zu bringen, aber er hatte mächtige Freunde, die ihn schützten. Wo waren Sie in der Nacht seines Todes? Ein humorloses Lächeln. Ich habe ein Alibi, Kommissar. Ich war im Krankenhaus. Nierenkolik. Die halbe Nacht an Schläuchen. Aber wissen Sie was? Ich bedauere seinen Tod nicht. Die Welt ist besser ohne Heuchler, wie ihn. Bei einem zweiten Gespräch enthüllt Professor Schmidt weitere Details über Hoffmanns Doppelleben.
Er war ein Meister der Selbstinszenierung, erklärt er. Nach dem Mauerfall vernichtete er Beweise, fälschte Dokumente, stellte sich als Widerstandskämpfer dar. Seine Bücher über die Stasi-Methoden waren so detailliert, weil er das System von innen kannte.
Und Sie? Welche Rolle spielten Sie in dieser Zeit? Srenje, frage ich direkt. Schmidt lächelt dünn.
Ich war ein einfacher Akademiker, Kommissar. Ich versuchte zu überleben, wie wir alle.
Etwas an seiner Antwort klingt einstudiert, zu glatt. Anna Hoffmann beginnt, in den Unterlagen ihres Vaters zu recherchieren und entdeckt Hinweise auf seine Vergangenheit. Er hat all diese Leben zerstört, sagt sie erschüttert, als wir uns wieder treffen. Und dann hat er Karriere damit gemacht, die Verbrechen anderer aufzudecken. Karin Weber, die Sekretärin, bricht schließlich unter dem Druck zusammen und gesteht, dass sie Hoffmann beim Verfälschen von Dokumenten half. Er sagte, es ginge um höhere Gerechtigkeit, erklärt sie weinend, dass manche Details der größeren Wahrheit weichen müssten. Die Situation eskaliert, als Anna nach einem späten Abend in der Wohnung ihres Vaters angegriffen wird. Sie überlebt nur knapp und berichtet von einem Eindringling, der nach dem Tagebuch suchte. Bei einer erneuten gründlichen Durchsuchung von Hoffmanns Wohnung entdecke ich ein verstecktes Tagebuch hinter einer losen Wandfliese im Bad. Die Einträge der letzten Monate enthüllen Hoffmanns wahre Motive. Er plante, in seinem neuen Buch ein umfassendes Geständnis abzulegen und alle seine ehemaligen Opfer zu nennen. Aber auch alle anderen Informanten, die nach der Wende unerkannt geblieben waren, darunter mehrere heute noch aktive Politiker und Akademiker. Die Last wird zu schwer, schrieb er. Ich kann nicht mit dieser Schuld sterben. Die Wahrheit muss ans Licht. Alle Wahrheit, nicht nur die bequeme. Ich erkenne, der Mörder wollte nicht Rache für die Vergangenheit, sondern Schweigen für die Zukunft. Jemand wollte verhindern, dass Hoffmann Namen nennt. Jemand, der selbst viel zu verlieren hatte. Die Spur führt zu Professor Werner Schmidt, dessen Name in Hoffmanns Aufzeichnungen mehrfach auftaucht, verbunden mit dem Decknamen Professor, einem hochrangigen Stasi-Offizier, dessen wahre Identität nie aufgedeckt wurde. Die Konfrontation findet in Schmidts Büro an der Universität statt. Der elegante Professor, ein angesehener Experte für deutsche Geschichte, leugnet zunächst alles. Doch als ich ihm Auszüge aus Hoffmanns Tagebuch und Beweise aus den Archiven vorlege, bricht seine Fassade zusammen.
Sie verstehen das nicht, sagt Schmidt mit plötzlicher Kälte in der Stimme. Es ging nie um Ideologie, es ging um Macht, um Einfluss. Warum sollte das jetzt enden, nur weil eine Mauer gefallen ist?
Er gesteht, dass er als Professor zahlreiche Akademiker und Studenten bespitzelte und nach der Wende seine Verbindungen nutzte, um eine neue Karriere aufzubauen. Hoffmanns Buch hätte nicht nur ihn entlarvt, sondern ein ganzes Netzwerk ehemaliger Stasi-Mitarbeiter in akademischen und politischen Kreisen.
Lukas wurde sentimental,
erklärt Schmidt verächtlich.
Plötzlich entdeckte er sein Gewissen. Nach all den Jahren des Schweigens und Profitierens wollte er den Märtyrer spielen.
Also haben Sie ihn getötet, stelle ich fest.
Ich habe getan, was nötig war,
erwidert er kühl.
Für mich, für viele andere. Die Vergangenheit sollte die Vergangenheit bleiben.
Die Situation eskaliert, als Schmidt plötzlich eine Waffe aus seiner Schreibtischschublade zieht und droht, auch mich zum Schweigen zu bringen. In diesem Moment betritt Anna Hoffmann unerwartet das Büro. Sie hatte unabhängig von mir dieselbe Schlussfolgerung gezogen. Schmidt nimmt sie als Geisel und versucht zu fliehen. Es folgt eine angespannte Verfolgungsjagd durch die nächtlichen Korridore der Universität, ein symbolischer Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart, Wahrheit und Lüge aufeinanderprallen. Die hohen Decken werfen das Echo unserer Schritte zurück, während Schmidt mit Anna als Schutzschild durch die Gänge flieht. »Es ist vorbei, Schmidt«, rufe ich. »Das Gebäude ist umstellt.«
»Nichts ist jemals vorbei«,
erwidert er.
»Das sollten Sie als Historiker wissen.«
In einem Moment der Unachtsamkeit gelingt es Anna, sich loszureißen. Schmidt zielt auf sie, ich springe dazwischen. Ein Schuss hallt durch die Korridore, aber die Kugel verfehlt uns beide. Bevor Schmidt erneut feuern kann, überwältige ich ihn. Schmidt wird verhaftet und gesteht den Mord an Lukas Hoffmann. Die Wahrheit über das Netzwerk ehemaliger Stasi-Mitarbeiter in akademischen Kreisen kommt ans Licht. Mehrere renommierte Professoren und ein Staatssekretär müssen zurücktreten. Anna Hoffmann, die nun das komplizierte Erbe ihres Vaters antreten muss, beschließt, seine Arbeit fortzuführen, aber mit vollständiger Transparenz. »Mein Vater war kein Held«, sagt sie bei einer Pressekonferenz, »er war ein fehlbarer Mensch, der großes Unrecht tat und es dann zu spät bereuen wollte. Aber seine letzte Tat, die Wahrheit sagen zu wollen, verdient Respekt.« Michael Krause und andere Opfer der Stasi-Bespitzelung erhalten endlich Anerkennung und eine offizielle Entschuldigung. Krauses Vater wird posthum rehabilitiert. Karin Weber kooperiert mit den Behörden und hilft, weitere versteckte Dokumente zu identifizieren. Sie erhält eine milde Strafe für ihre Beihilfe. Einige Wochen später treffe ich Anna Hoffmann in einem Café gegenüber der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Sie hat einen Artikel über ihren Vater veröffentlicht, schonungslos ehrlich, seine Verbrechen und seinen späten Versuch der Wiedergutmachung dokumentierend. »Es ist seltsam«, sagt sie nachdenklich, während sie ihren Kaffee umrührt. »Ich trauere um einen Mann, den ich nie wirklich kannte, und gleichzeitig bin ich wütend auf ihn für all das Leid, das er verursacht hat. Menschen sind selten nur gut oder nur böse«, erwidere ich, »besonders in Zeiten, die uns zu unmöglichen Entscheidungen zwingen. Ich denke über die langen Schatten der Vergangenheit nach und wie sie bis in die Gegenwart reichen. Manche Wunden heilen nie vollständig, aber vielleicht beginnt Heilung mit der Wahrheit, so schmerzhaft sie auch sein mag. Als ich das Café verlasse, beobachte ich, wie ein ehemaliger Häftling eine Führung durch das Gefängnis leitet. Die Vergangenheit wird zur Lektion für die Zukunft. In meiner Tasche steckt bereits die Akte für einen neuen Fall. Doch für einen Moment verweile ich noch in Gedanken bei Lukas Hoffmann. Täter und letztlich auch Opfer, gefangen in den Schatten der Vergangenheit.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.